Es gibt einen Vers in der Bibel, über den ich immer wieder gestolpert bin. Einer davon ist aus dem 1. Johannes Kapitel 5, in dem im 3. Vers gesagt wird, dass Gottes Gebote nicht schwer sind. Es macht mich stutzig oder machte mich immer stutzig aufgrund eigener Lebenserfahrung und dass auch der Evangelist Paulus im Römerbrief Kapitel 3, Vers 10 bis 20 die Situation der Menschheit folgendermaßen beschreibt. Das Urteil Gottes, die ganze Welt ist schuldig. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. So sagt es das Gesetz, und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen, denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt. Als ich mich das wieder einmal fragte, warum scheitert die ganze Welt dann an den Geboten Gottes, wenn sie nicht schwer sein sollen, da erinnerte ich mich, dass ich als Kind einmal so einen Parcours gefahren bin mit einem Motor-Go-Kart. Das war so eine verkehrserzieherische Maßnahme, bei der man sich nach erfolgreicher Teilnahme eine Urkunde abholen konnte. Da waren außer mir natürlich noch mehrere Kinder unterwegs und die Eltern standen alle um diese Bahn drumherum. Ich bemerkte, dass die Bahn sehr simpel mit wenigen Verkehrszeichen ausgestattet war. Doch als ich sie fuhr, wurde ich gelegentlich abgelenkt vom Rufen der Zuschauer, also der Eltern der Kinder, die sich eingemischt hatten, und von der Fahrweise anderer Kinder. Normalerweise hätte ich diesen Parcours ohne Fehler fahren können, doch ich wurde verunsichert durch manche Rufe und durch ein Kind, das vor mir an ein Stoppschild vorbeibretterte. Ich dachte mir, wenn er sich das erlaubt, dann darf ich das auch. Ich bin wohl dann noch einen Weg abgebogen, in welchen ich nicht durfte, also eine Einbahnstraße, nur in die andere Richtung, habe aber trotzdem die Urkunde bekommen. Man ist ja mit Kindern im Allgemeinen nicht so streng. Eigentlich sind Gottes Gebote wie dieser Parcours. Gottes Gebote sind gut. Warum sollen wir stehlen? Warum sollten wir jemanden töten? Wir sollten niemanden verletzen durch Untreue. Im Grunde genommen wollen wir eigentlich doch nur Gutes für unsere Mitmenschen und gerne an einen Gott glauben, der uns unendlich liebt. Aber das Problem ist, was die Bibel schon zu Beginn benennt, nämlich den, der als Lügner und Mörder von Anfang an bezeichnet wird. Der Teufel, der durch Verführung, Bedrohung, Verwirrung dieses Unheil in dieser Welt stiftet. Im Idealzustand kann ich ohne Probleme gütig und gerecht sein. Ohne dass mir jemand reinredet, ohne dass ich belogen, bedroht, schikaniert, abgelenkt oder verführt werde. Und man merkt ja auch oft im Alltag, dass das Miteinander besser gelingt, wenn man gut gelaunt ist. Wenn man unter Stress steht, dann sind Güte und Freundlichkeit weitaus schwerer zu praktizieren. Jemand sagte mal, die Christen haben Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Dieser Satz ist eine menschliche Reaktion auf das Angebot des Evangeliums, Gnade von Gott zu empfangen. Ich denke, die meisten Menschen sehen die Probleme dieser Welt eben nicht von dieser einen Ursache, nämlich der Sünde, sondern sie teilen es auf in vielerlei Gründe. Das sind soziale Probleme, das Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich, warum Menschen zum Beispiel klauen und gewalttätig sind, oder in vielen Ländern die schlechten gesundheitlichen Bedingungen, Hygiene, Essen, Naturkatastrophen, man könnte diese Liste endlos fortführen. Die Politik versucht ja, diese Probleme zu bekämpfen, und das ist auch gut so, dass der Mensch mit seinen Möglichkeiten gegen diese üblen Zustände ankämpft und sich ihrer nicht ergibt. Aber die Bibel verweist auf die Wurzel des Problems. Wenn man von Sünde spricht und dass es eine Befreiung aus ihr gibt, ist es für viele so, als würde man ihnen auf der Straße einen Rettungsring zuwerfen und rufen, halte dich daran fest, damit du nicht ertrinkst. Das würde zu Recht keiner verstehen, weil er keine Beziehung zu dem Rettungsring und zu seiner Situation, nämlich sicher im Trockenen zu stehen, bilden kann. Die Ursache dieses Unverständnisses ist, dass die Sünde als Ursache all dieser Misere nicht wahrgenommen wird. Heute wird die Sünde als das Tortenstück zu viel wahrgenommen. Aber was Jesus in seiner Bergpredigt darüber sagt, ist richtig hart. Und ich konzentriere mich bei dieser Predigt nur mal auf zwei Gebote, Töten und Ehebruch. Ihre Auswirkung und die Abgrenzung von Gott wird von Jesus besonders drastisch beschrieben. Und ich lese aus Matthäus Kapitel 5, Verse 21 bis 32. Vom Töten. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, das ist aus 2. Mose Kapitel 20 und 21, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Vom Ehebrechen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, aus 2. Mose Kapitel 20, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführe, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deine Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt aus 5. Mose, Kapitel 24, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Thomas, zeig du mal das erste Bild. Ich habe mal so eine Skala erstellt. Und auf dieser Skala zeigt nochmal die Schärfe, mit der Jesus jetzt hier dies bildhaft zeigt, also das Gesetz auslegt. Und das sind jetzt diese zwei Gebote. Man könnte ja auch alle anderen Gebote nehmen, mal auf so einer Skala bringen. Aber ich habe jetzt nur mal diese zwei Gebote aus der Bergpredigt. Und wir sehen auf der linken Seite das Optimal. Es gibt keine Übertretung des Gesetzes. Und auf der rechten Seite sehen wir die eindeutige Übertretung der Gesetze. Ein Mord und ein Ehebruch. Auf der Skala sehen wir eine Bandbreite, die dazwischen liegt. Beim Mord fängt es zum Beispiel an mit gehässigen Gedanken, dem anderen den Tod herbeiwünschen, Beschimpfungen, Mobbing, Gewalt, Todesdrohungen gegenüber anderen aussprechen. Ausübung von körperlicher Gewalt und Planung eines Mordes, also schon kurz davor. Bei der zweiten Skala besteht die Bandbreite sexuelle Gedanken, Tagträumerei nachgehen, lüsterne Blicke nach anderen Personen, Konsumieren erotischer Medien, Pornografie, Sexspiele, Dienstleistungen, also schon ziemlich nah an dem Eigentlichen, nämlich wirklich mit einer anderen Person außerhalb der Ehe zu schlafen. Nun können ja viele Menschen sich auf die Brust schlagen und sagen, ich habe noch nie jemanden umgebracht und habe auch während meiner Ehe nie mit einer anderen Person geschlafen. Und sicherlich haben auch die meisten Leute, die sich mit Jesus auf dem Berg befunden haben, wo er dort diese Predigt hielt, auch so gedacht. Und nun macht Jesus den Leuten klar, wenn du dich auch nur einen Schritt auf diese Skala hin bewegst, bist du schuld daran. Du bist schuldig daran, dieses Gebot gebrochen zu haben. Das ist heftig. Nicht, dass der erste Schritt nun die gleiche Auswirkung hat. Natürlich hat es nicht dieselbe Konsequenz, einen Menschen den Tod zu wünschen, als ihn wirklich umzubringen. Was natürlich strafrechtlich geahndet wird. Oder die Ehe nur in Gedanken zu brechen, als tatsächlich fremd zu gehen. was mit Eifersucht, Dramen, Zerstörung von Familie und vielem anderen zusammenhängt. Aber vor Gott ist dies schon verhängnisvoll. Und ich frage mich, was hat Jesus den Leuten damals auf den Berg zugemutet? Ja, wir Christen, wir kennen das heute alles. Wir haben das in Hauskreisen, in Predigten, in was weiß ich, alles schon durchgesprochen. Und wir wissen das theologisch, wie das zu verstehen ist, dass Jesus nicht auf irgendwelche Selbstzerstörung oder ja, Selbstkastration oder was weiß ich darauf hinging, sondern dass es eigentlich, ja, dass er eigentlich darauf hinweisen will, dass er das Gesetz erfüllt hat, damit wir leben können. Aber er hat provoziert. Man muss es sich wirklich mal so vorstellen. Wir kennen das Kreuz, wir kennen die Gnade. Die Menschen kannten es damals nicht und die waren entsetzt. Sie dachten, sie seien ja das auserwählte Volk. Und sie hielten sich an das Gesetz Mose. Aber Jesus legt es nun so scharf aus, dass, wie es geschrieben steht in Matthäus Kapitel 7, Vers 28, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ich habe mir einmal vorgestellt, was hätte ich noch tun können, wenn ich damals, wenn ich selber ein Jude gewesen wäre, damals auf dem Berg mit Jesus, nur wissend um das Alte Testament, und Jesus verlangt nun eine Gesetzestreue, die kein Mensch erfüllen kann. Er macht allen unmittelbar klar, dass die Sünde im Herzen beginnt. Dieser Sachverhalt wird auch am Anfang der Bibel in 1. Mose deutlich, als Gott den Kain warnte, der in seinem Herzen zornig gegenüber seinem Bruder war, weil dessen Opfer von Gott anstatt seines angenommen wurde. Er warnte Kain, diesen Zorn nicht länger nachzugeben. Er sollte über seine Gedanken herrschen, damit nicht der Zorn ihn beherrscht. Wie man weiß, hat Kain nicht auf Gott gehört und er tötete seinen Bruder. Wer weiß denn auch, wie schnell ein Gedanke zur Tat werden kann? Dass Gott Kains Opfer von Gott nicht angenommen wurde, zeigte ja schon, dass er ein gestörtes Verhältnis zu Gott hatte, dass Kain mit seinem Herzen nicht im Reinen war. Das hatte schon die Folge, dass er kein vertrautes Verhältnis mit seinem Schöpfer hatte, wie sein Bruder Abel. Es steht darüber nichts geschrieben, was dazu geführt hat, dass Kains Opfer nicht angenommen wurde. Vielleicht war er als Ackerbauer mit seinem Schicksal unzufrieden, möglicherweise war sein Bruder mit Schafehüten zufriedener, obwohl beides eine sehr harte Arbeit ist. Vielleicht hat er eine gute Hand bei den Schafen gehabt und sie waren bei ihm zahlreich und gesund, während Kain keine gute Ernte vorweisen konnte. Wir wissen es aber nicht. Als Gott dann seine Opfergaben nicht anerkannte, hat es sein gekränktes Ego noch weiter erzürnen lassen. Und es kam dann zu der verhängnisvollen Tat. Wie gehe ich nun mit diesem Anspruch um von Jesus? Könnte man da nicht verzweifeln? Waren wir nicht schon mal alle keins? Zumindest was die Herzenseinstellung angeht. Das typische Merkmal der Predigten von Jesus ist ihre Kompromisslosigkeit. Es gibt ja viele Predigten, die haben einen sehr einladenden Charakter und sie geben dem Zuhörer ein Gefühl von Angenommensein. Sie geben Raum für eigene Interpretationen, so ein rhetorisch-theologischer Markt der Möglichkeiten für die eigene fromme Lebensgestaltung angepasst an den Zeitgeist. Geschickt gehen solche Predigten an störenden Themen vorbei, um kein Unbehagen bei dem Zuhörer zu erzeugen. Bei einer Predigt von Jesus ist das anders. Man kann sich ihr innerlich nicht entziehen. Sie bietet keine Auswahlmöglichkeit. Man muss eine Entscheidung treffen. Und da erheben sich die Geister, entweder zum Protest bzw. völligen Ablehnung, oder man setzt sich seinen Worten aus und dann fängt es im Geist zu arbeiten an und es verändert einen Menschen. Ich kann bei dem Entsetzen stehen bleiben und mich enttäuscht abwenden oder die Ehrlichkeit aufbringen und es Jesus sagen, dass ich nicht in der Lage bin, das Gesetz so zu erfüllen. Vielleicht haben das damals auch auf dem Berg Menschen getan, denn das wäre die entsprechende Reaktion auf seine Predigt gewesen. Jesus provoziert uns zum Leben, hat Anselm Grün einmal treffend auf die harten Worte Jesu gesagt. Seine Liebe zu uns gebietet ihm, Wahrheit ungefiltert auszusprechen. So ist die Situation mit euch. Ihr Menschen seid wie Kain. Ihr habt den Kontakt mit eurem Schöpfer verloren. Diese Welt ist so verdreht. Ihr könnt Gottes Weisungen nicht mehr erkennen. Wir können nicht mal mit Sicherheit sagen, heute haben wir nicht gesündigt. Also ich kann es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich unterbewusst jemanden verletzt oder was gesagt oder getan und mir ist es nicht mal bewusst. Einer meiner liebsten Verse aus der Bibel ist der Heilandsruf aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Ich lese es nochmal vor. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und des Weiteren schreibt auch in Johannes 6, Vers 37, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, geh zu Jesus. Das ist das Beste, was du tun kannst. Denn Jesus hat das Gesetz erfüllt. Dann zeig mal das nächste Bild. Zweite Bild nochmal, hier sieht man, wie Jesus es sieht, wie es von göttlicher Seite gesehen wird, die Heiligung. Es gibt nur das Optimal, alles andere ist Übertretung. Und jetzt zeig mal das nächste Bild. Ja, und hier sehen wir, das wurde von Jesus gelebt vor Gott. Er hat es gelebt, vollkommen. Stellvertretend für dich, und ist stellvertretend für deine Schuld am Kreuz gestorben. Deshalb lädt Jesus uns ein. Wir tragen ohne Jesus diese Last des unbarmherzigen Gesetzes mit uns herum. Und die will er uns abnehmen. Die Bergpredigt ist der 35 Kilogramm schwere Vorschlaghammer gegen unser Monument eingebildeter Frömmigkeit. Wir kommen damit keinen Meter weit. Jesus zerschlägt mit seiner Rede dieses Monument in 1000 Stücke. Wir können uns nichts darauf einbilden, auf unser Tun. Gott hat es in Jesus vollbracht. Das nimmt den Boden jeglichem Stolz, jeglichem religiösen Machbarkeitswahn, jeder Selbstgerechtigkeit. Gott macht uns zu seinen Kindern, zu seinen leiblichen Kindern, wenn wir die Gnade durch Jesus annehmen. Um das Gesetz jetzt nochmal schärfer noch zu machen, lese ich mal aus Jakobus 2, Vers 10 bis 13. Das Gesetz der Freiheit im Widerspruch zu dem Gesetz des Buchstabens, der tötet. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wir haben hier das Gesetz, das tötet, das unsere Missetaten uns unerbittlich vor Augen führt. Ich weise auf die Skala hin. Es ist das mosaische Gesetz aus dem Alten Testament und auf der anderen Seite das Gesetz der Freiheit. Was ist das Gesetz der Freiheit? Es ist so, wie der Apostel Paulus über sich sagt, er stehe unter dem Gesetz Christi. Als Christ sind wir an Christus gebunden. Er hat das Gesetz erfüllt und wir sind gehalten, als seine Nachfolger gemäß seinem Beispiel zu leben. Es ist keine abstrakte Pflichterfüllung, sondern wir tun es gegenüber Christus aus Liebe und Dankbarkeit. Wir wollen ihm dienen und vermögen es als Menschen nach wie vor nicht in der Weise, wie es Gott von uns erwartet. Aber Jesus nimmt uns an wie seine Kinder. Jetzt zeigt mal das vierte Bild. So, ich liebe dieses Bild. Das hat mir meine Schwiegermutter mal geschenkt. Ich finde das so toll, wie dieser Mann in den Spiegel schaut, der wie ein Kreuz ist und dabei ein ganz anderes Anblick hat. Einen anderen Anblick hat, ja. Also gibt es einen Vater, der sein Kind einfach aus dem Haus hinauswirft und es für immer verstößt, weil das Kind sich unartig verhält? Wenn es auch sogar solche Väter gibt, die allermeisten Eltern würden so etwas niemals tun. Sie lieben ihre Kinder, sie halten es auch aus, wenn sie schrecklich nerven können und weisen sie zurecht. Dann wird doch Gott erst recht dich nicht verstoßen, sondern er wird dich auch zurechtweisen. Das Argument, ja, wenn Jesus für alle meine Sünden gestorben ist, dann kann ich mir als Christ ja alles erlauben, ist hier wohl fehl am Platze. Du wirst natürlich erzogen. Du sollst ja reifer werden und immer mehr von dem Leben, was Jesus dir zugedacht hat, umsetzen. Und weil Gott zu dir in seinem Sohn so barmherzig ist, dann sollst du es auch sein. Ja, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Auf Barmherzigkeit hat der Teufel keine Antwort. Da kann er sich nur krakeelnd davon schleichen. Üben wir uns darin. Denn gerade jene Sorte von bösen Dingen, von denen wir meinen, dass wir am allerwenigsten Gemeinsamkeit damit haben, die bringen uns oft dazu, andere, an denen wir sie bemerken, zu verurteilen. Jeder Mensch hat ja seine Problemzonen. Bei dem einen ist es die Gefahr, Suchtverhalten zu entwickeln, ein anderer verschwendet nicht mal einen Gedanken daran. Für den einen ist es Macht oder Sexualität, die ihn beeinflussen könnte, und für den anderen Neid und Missgunst. Wir legen unsere Probleme nicht automatisch weg, wenn wir ein Leben mit Jesus beginnen. Wir legen sie Jesus hin. Und Jesus möchte, dass wir mit ihm unsere Probleme bearbeiten. Und dabei geht Jesus mit jedem Menschen unterschiedlich um. Es gibt, ich kenne es aus der Praxis, Drogensüchtige, die haben ein Leben mit Jesus begonnen und wurden sofort wieder frei von ihrer Sucht. Wurden frei von ihrer Sucht, ja. Und die nehmen danach auch nie wieder Drogen. Andere werden rückfällig und sie brauchen wieder Hilfe. Therapie, seelsorgerliche Zurüstung. Und dann gibt es Menschen, die kommen trotz einer Lebensübergabe an Jesus erstmal nicht los von ihrer Sucht. Da bleibt es nach wie vor ein Kampf. Doch auch diese Menschen erleben trotz ihres schrecklichen Problems die tröstende Kraft von Jesus. Auch Paulus war gesundheitlich stark angefochten und Gott richtete ihm aus, lass dir an meiner Gnade Genüge sein. Gott geht mit jedem von uns souverän um. Da gibt es kein allgemeines Konzept. Machen wir nicht den Fehler, mit Menschen erst neutestamentlich umzugehen, wenn wir sie zur Gemeinde einladen, um dann, wenn sie ihren Lebensweg mit Jesus beschreiten, sie dann alttestamentlich zu behandeln, wenn sie unserem Frömmigkeitsbild nicht entsprechen. Wir sollten unserem Herrn viel mehr zutrauen, dass er viele Probleme unserer Gemeinde, die wir ihm im Gebet nahebringen, auch lösen wird. Ohne dass wir meinen, dauernd selbst eingreifen zu müssen, zu kritisieren oder zu nörgeln. Das Handwerkszeug des neuen Bundes mit Gott ist nicht starres Befolgen frommer Richtlinien, sondern die persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Mit Jesus besprechen wir unseren Alltag und lernen von ihm, wie er es im Heilandsruf sagt. Er gibt uns die Kraft und die Möglichkeit, das Gute zu tun, das Gott von uns verlangt. Prüft euch selbst, die ihr mit Jesus und gerade auch jene, die schon lange mit ihm unterwegs sind. Seid ihr barmherzig? Gebt ihr den anderen Raum, sich aussprechen zu können, dass sie ehrlich sein können für euch? Oder engt ihr ein? Es gibt Geschwister, da habe ich nun mal leider das Gefühl, ich muss aufpassen mit jedem Wort, was ich sage, wenn ich vor ihnen stehe. Und es gibt Geschwister, da fühle ich mich richtig angenommen. Man erkennt das auch selber, wenn jemand mal zu einem sagt, ich bin froh, mit dir darüber reden zu können. Mit dir kann ich über alles reden. Bei dir fühle ich mich richtig wohl. Oder es ist so, du willst nicht darüber reden. Und dann ist es schwierig, weil du dann selber mit deinen Belastungen wohl kämpfst, vielleicht schon ein Leben lang, und nicht mal mit Jesus darüber sprichst, weil du glaubst, dass es Schwäche oder Sünde ist, es zuzugeben. Aber wie kann jemand dann bei dir authentisch sein, wenn du es nicht mal mit dir selber bist? Ich denke, dass zum Abschluss unsere größte Frömmigkeit, die wir aufbringen können, ist unsere Ehrlichkeit gegenüber uns selbst, gegenüber anderen und vor allem gegenüber Jesus Christus. Alles andere ist ein Theater. Und genau das kritisiert man an den Gläubigen oft zu Recht.